Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Halli, hallo, einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Netflixer und Serienjunkies, Filmfreunde und gepflegte LiebhaberInnen der Popkultur. Hier ist wieder Popcorn Culture und wir begrüßen euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über einen Film und nicht über eine Serie. Und das hat natürlich auch eine Menge Gründe, weil das irgendwie in unserer theologischen Welt irgendwie ein spannender Film ist, der gerade in den Kinos läuft. Aber bevor wir dazu kommen, wir sind heute mal nicht zu zweit, Diana und ich. Irgendwie, hello. Seitdem der Manu weg ist, fühlen wir uns so einsam. Deswegen haben wir uns einfach mal jemanden eingeladen. Und zwar die liebe Miriam ist da.
Hallo Miriam. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Hi.
Ja, mal ganz kurz, wer bist du denn? Du kommst ja nämlich auch, du bist uns ja beruflich gar nicht so fern und fremd, was natürlich auch ein Grund ist, warum du jetzt hier bist. Erzähl doch mal was zu mir.
Ja, also ich bin Miriam Hackländer, ich bin Diplom-Theologin, das heißt, ich habe mein erstes Examen geschafft, bin aber noch nicht Pfarrerin und bin Moderatorin bei dem Hier-Kanal, daher kennt man mich vielleicht auch. Und ja, das ist mein erstes Mal bei euch und ich freue mich riesig, mit euch über den Film zu sprechen.
Voll schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns über den Film sprichst und wir mal wieder zu dritt sein können.
Das stimmt. Und du bist aber auch so ein Film- und Serienfreund oder Freundin vielmehr. Was sind so deine Lieblingsfilme oder Serien? Was guckst du gerne?
Ich gucke, glaube ich, viele Sachen gerne. Ich mag Fantasy, ich mag Krimis, ich mag aber auch so Comedy-Sachen, leichte Sachen. Und gerade gucke ich zum Beispiel die Serie Bones, die Knochenjägerin.
Sehr, sehr schön. Ja, wir reden heute über einen echt besonderen Film, finde ich.
Absolut.
The Testament of Anne Lee, ein Historiendrama. Ein religiöses Historiendrama.
Musical, ein religiöses Historienmusical.
Historiendrama-Musical, so genau muss man so sagen, weil es genau ist ja so. Nicht, also, weil es ist, ich wollte das Musical schon noch bringen, aber es ist ja auch kein typisches Musical, obwohl es unfassbar viele, auch tolle Musiksequenzen und Lieder hat und Tänze und so, aber das hängt natürlich alles auch mit dieser Story zusammen.
Es ist jetzt kein Highschool-Musical oder sowas.
Nee, gar nicht. Was habt ihr so gedacht, als ihr den Film gesehen habt? Miriam, du hast vorhin erzählt im Vorgespräch, du warst richtig im Kino und das war wohl irgendwie auch eine besondere Erfahrung, oder?
Das Tal ist also ganz kleines, süßes Kino. Es gab nur einen Kinosaal. Die Toiletten waren direkt rechts, waren auch die ganze Zeit beleuchtet, dass man ja den Weg findet. Wir waren noch nicht so viele Leute. Ich glaube, wir waren zu 20 da und trotzdem war es eine ganz besondere Stimmung, weil es irgendwie alles ist, aber kein 0815-Film.
Ja. Diana, du?
Ja, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, sondern auf einer Reise quasi. Und es war so ganz aus der Zeit gefallen tatsächlich. Der Film an sich ist schon sehr besonders. Und dadurch, dass irgendwie mein Setting so überhaupt gar nichts mit diesem Film zu tun hatte, habe ich mich mit diesem Film sehr aus der Zeit gefallen gefühlt, als ich ihn geschaut habe. Das war irgendwie auch sehr spannend, so in der Selbstbeobachtung, wie man sich selber quasi wahrnimmt, während man diesen Film schaut und in dem Setting, in dem man sich gerade befindet. Wie war es bei dir, Jay?
Ja, ich habe ihn gestern Abend mit meiner Frau zusammen gesehen, zu Hause, hier bei uns. Und dachte irgendwie so nach 2 Stunden, Mann, der ist aber auch ganz schön lang. Also irgendwie, ich finde so 20 Minuten kürzer ergibt 2 Stunden 20. Also 20 Minuten oder sogar 30 Minuten kürzer hätte ihm nicht schlecht getan. Wobei ich ihn schon eine sehr intensive Erfahrung fand, weil er wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals so einen Film in so einer Art und Weise, in so einer Kombination gesehen habe. Und dass ich, also ich war relativ schnell so eingesogen, weil mich ja das Thema Religion natürlich auch interessiert und Sekten. Also ich interessiere mich total für Sekten und wie so religiöse Gemeinschaften funktionieren und wie die vielleicht auch irgendwie kippen. Und nicht, dass diese Gemeinschaft jetzt gerade unbedingt eine Kipp-Gemeinschaft ist, aber trotzdem hat sie so viele Anzeichen, die man durchaus auch bei sektiererischen Gruppen wiederfindet. Von daher fand ich das natürlich auch von daher total spannend. Ja, und er ist intensiv erzählt, ein bisschen zu lang, wie gesagt, aber meine Frau hat gesagt, als ich danach fragte, und wie fandest du, das könnte sie jetzt noch nicht sagen. Sie muss sich erstmal damit auseinandersetzen. Ja.
Wir haben schon gesagt, um welchen Film es sich handelt und ihr habt schon ein bisschen gehört, was wir so für Eindrücke haben. Bevor wir jetzt ganz einsteigen und euch auch nochmal erzählen, worum es geht, nochmal die Frage in die Runde. Habt ihr eine Szene oder einen Moment, an dem ihr hängen geblieben seid? Ich habe einen, aber erstmal vielleicht an euch die Frage weitergegeben. Habt ihr irgendwas, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, für mich wären das tatsächlich diese ekstatischen Tanzszenen im Gottesdienst, ne? Das ist ja sozusagen, Anne Lee ist ja die Begründerin oder eine der Begründerinnen der sogenannten Shaker. Das ist eine Unterform der Quaker. Habe ich nachgelesen jetzt. Und weil ich kannte die Shaker ehrlich gesagt gar nicht. Die haben mir nichts gesagt, so als religiöse Gruppe. Und eine Besonderheit von denen war, dass die in ihren Gottesdiensten also sehr ekstatische Dinge erlebt haben und dabei dann eben auch so Tänze gemacht haben. Am Anfang noch sehr wild und durcheinander, aber später immer choreografierter auch. Also wie man das so kennt, wenn Religion sich ein bisschen settelt, dann wird sie auch immer ein bisschen strukturierter. So und da hat man dann wohl auch, und ich nehme an, in dem Film hat man dann auch tatsächlich original Shaker-Tänze gesehen. Also davon gehe ich aus. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also es hat mich irgendwie auch berührt. Es ist ja nicht so meine Form, ne? Ich bin nicht so der Emotionsbolzen im Gottesdienst. Aber irgendwie fand ich das einen spannenden Blick auf eine Form von gemeinsamer spiritueller Erfahrung oder Gottesdienstgemeinschaft, die dann irgendwie so explodiert in irgendwelchen Liedern und manischen Bewegungen. Und das fand ich schon irgendwie, also ja, das fand ich sehr sehr, sehr intensiv irgendwie und spannend.
Ich glaube, ich hatte viele Szenen, die da hängen geblieben sind und die mich auch berührt haben. Aber ich glaube, eine der schönsten Szenen, weil sie aus was Traurigem entstanden ist, ist, als Anne Lee ja diese vielen Fehlgeburten hat und dann in dieser Anstandsklinik ist, wie auch immer, total isoliert. Und dann kommt die eine aus der Gemeinde und spricht ihr zu und hat sie im Arm und die kuscheln ja richtig und sie wird geschaukelt und ihr wird zugesprochen, du bist eine Anführerin, komm zu uns zurück. Dabei ist sie da ja noch gar nicht Anführerin, sondern nur eine aus dieser Gemeinde. Und dass diese Frauen dann gemeinsam dieses Unglück aushalten und sich aneinander festhalten, das fand ich schon eine sehr besondere Szene.
Ja. Hier bei mir ist es auch so eine körperliche Szene. Anne Lee ist verheiratet, relativ am Anfang noch heiratet, ist sie verheiratet oder wird verheiratet, ist verheiratet mit einem Mann. Und du hast schon angesprochen, sie hat viele Fehlgeburten. Sie versuchen eben Kinder zu bekommen und ihr Mann nutzt quasi auch biblische Worte, sie dazu zu bringen, mit ihr Sex zu haben. Und es gibt eine Szene, die ich sehr eindrücklich finde, wo er, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber eben auch, glaube ich, aus der Bibel zitiert, bevor er mit ihr Sex hat und sie dazu gewissermaßen auch zwingt, mit ihm zu schlafen. Ich weiß gar nicht, ob sie da schon eine Fehlgeburt hatte oder ob das noch davor ist. In jedem Fall merkt man, dass sie das eigentlich nicht möchte. Also, dass sie das macht, weil sie eine gute Frau sein will, aber dass das für sie nicht mit ihrem religiösen Glauben, mit ihrer Überzeugung, mit ihrem Glauben zusammengeht. Und das fand ich ganz erschütternd und krass und aber auch eindrücklich zu sehen und auch zu sehen, in welcher Form. Ich meine, das erleben wir heutzutage immer wieder. Aber auch in diesem Kontext nochmal zu sehen, wie Worte aus der Bibel missbräuchlich genutzt werden können, um zu sagen, nein, in der Bibel steht das und das, deswegen musst du das und das tun. Also nochmal die Instrumentalisierung von biblischen Texten, in dem Fall eben zur Vergewaltigung innerhalb einer Ehe, muss man sagen.
Mhm. Ja.
Genau.
Ja. Ja, das war schon sehr schmerzhaft.
Absolut. Ja. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drin. Worum geht's?
Ja, Jana, erzähl uns doch mal, worum geht's in dem
Film? Ja, genau. Also, wir haben schon ein bisschen was gehört. Also, es heißt The Testament of Anne Lee und wir haben, Jay hat schon gesagt, es geht um die Shaker-Bewegung. Anne Lee ist Tochter in einer großen Familie und so wird uns erzählt, setzt sich schon als Kind ganz viel mit dem Glauben auseinander und hat, glaube ich, auch schon Visionen und wird mit in die Kirche mitgenommen, hat eine ganz enge Beziehung zu ihrem Bruder William und die beiden sind immer zusammen unterwegs und gehen zusammen in den Gottesdienst, in die Gemeinde und genau. Und sie hat dann eben auch Visionen oder ja, spürt so eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu Gott, zu Gott, genau. Und geht dann irgendwann, als sie erwachsen ist, eben in so eine, ich glaube, einfach in eine Gemeinschaft von Quäkern dann vermutlich schon. Ja. In eine Quäkergemeinschaft und erlebt da dann zum ersten Mal so dieses sehr, sehr körperliche Klagen an Gott. Also das, was da praktiziert wird, sind häufig Klagen, Trauer, die quasi Gott gegenübergebracht werden können. Und dabei geraten die Menschen in so eine Art Trance und bewegen sich dabei ganz viel. Und das erlebt sie und wird da mitgerissen und angesteckt und entwickelt sich sozusagen zu so einer, ja, so ein bisschen Vorreiterin, würde ich mal sagen. Da ist sie noch gar nicht die Anführerin der Gemeinschaft, aber sie ist sehr involviert in diese Gemeinschaft. Und wir begleiten eben Anne Lee auf ihrem Weg von eben Teil dieser Quäkergemeinschaft sein hin zu ihrem Weg zur Anführerin. Du hast es schon erwähnt, Miriam, sie heiratet dann, hat mehrere Fehlgeburten und ist dann im Krankenhaus und ist dann ganz, ganz schwach und hat dann so einen Moment von so tiefer Gläubigkeit und von tiefer Verbindung zu Gott und will sich quasi auch Gott überantworten und sagt so, ich bin hier, ich weiß jetzt nicht mehr wohin, die Kinder bleiben nicht bei ihr, hat Fehlgeburten. Und das ist so ein Moment, wo sie so eine ganz starke Vision hat, wo sie so eine ganz, ganz starke Begegnung hat. Und mit dieser Begegnung geht sie danach zu den Führern in der Gemeinde und sagt, oder da kommt dann sozusagen raus, dass die Quäker eben der Überzeugung sind, Jesus oder mit der Taufe von Jesus ist quasi Gott in Jesus gekommen, aber Gott wird nochmal wiederkommen und Gott kommt nochmal in der Rolle einer Frau oder in dem Körper einer Frau wieder. Und das ist quasi der Moment, wo dann die Gemeinde zu der Überzeugung kommt, dass quasi Gott in ihr, in Anne Lee, wieder zu den Menschen gekommen ist. Und das ist der Moment, wo sie quasi zur religiösen Anführerin dieser Gemeinde oder dann eben auch später der Shaker wird. Das ist sozusagen so die grobe Geschichte. Dann begleiten wir sie noch auf der Überfahrt. Sie fährt dann quasi von England aus rüber nach Amerika und soll da quasi in der neuen Welt eine neue Religion, eine neue Gemeinde gründen, weil das ihr Auftrag ist. Wird dann begleitet auch wieder von ihrem Bruder und anderen Menschen, die mitkommen, hat zum Glück jemanden dabei, der so ein bisschen die finanziellen Mittel hat, sie auch zu begleiten und sie zu unterstützen. Und ja, und dann entsteht da eben eine neue Gemeinde. Es gibt noch ganz viele Zwischenepisoden von Visionen auf dem Schiff und dann, wie herausfordernd das ist, dass dann in Amerika eben eine neue Gemeinde zu gründen.
Ja, die Leute sollen ja noch ein bisschen Spaß dran haben, den Film zu schauen. Voll. Deswegen müssen wir gar nicht alles erzählen.
Passiert noch ganz viel und es gibt auch immer wieder Anfeindungen und sie ist natürlich eine Frau und das kennt man nicht, dass sie als Frau Priesterin ist und predigt.
Genau.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber genau, im Großen und Ganzen geht's um diese Geschichte von Anne Lee mit ihren Visionen in ihrer Rolle als religiöse Führerin in England und dann in Amerika als Führerin einer religiösen Gemeinschaft, den Shakern, die sich aus den Quäkern eben heraus entwickelt haben. Und das
und dazu kann man vielleicht noch schnell sagen, das ist eine historische Person. Also es ist keine Erfindung, keine erfundene Geschichte, sondern tatsächlich das Leben, die Frau gab's. Es gibt die Shaker auch immer noch, zwar nur noch 3 Stück, aber zumindest als religiöse Bewegung gab es die. Und Ann Lee ist sozusagen die schillernde Figur dieser Bewegung, der Film zeichnet ihr Leben nach,
genau.
Kann man so sagen. Ja. Mit vielen Musical-Nummern.
Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Aspekt. Was macht diesen Film so besonders? Und es gibt, glaube ich, ganz viel und vielleicht tragen wir es einfach mal gemeinschaftlich so ein bisschen zusammen. Jay, du hast es schon gesagt, es gibt Musical-Nummern. Also es wird gesungen. Was natürlich total gut eigentlich zu der Sekte, zu der Religion passt. Das sind Shaker. Es geht um Bewegung. Es geht um Tanz. Und in dem Sinne sehen wir nicht nur, wie die Shaker tanzen und Gottesdienst feiern, sondern es wird dann eben auch Lobpreis gesungen. Die singen und tanzen und das ist auch ein immens großer Teil in dem Film, finde ich, auf eine sehr eindrückliche und besondere Art und Weise.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch so witzig, weil das so, also irgendwie musicalhaft wirkt und irgendwie aber auch gar nicht musicalhaft wirkt. Also, ne, ich bin ja bekennender Musical-Hasser, ne? Also es gibt nur ganz, ganz wenige Musicals, die ich echt mag. La La Land zum Beispiel oder Little Shop of Horror oder so. Also es gibt ein paar. Aber in der Regel, keine Ahnung, wenn ich Bollywood-Filme sehe und die fangen plötzlich an zu singen, da oh Gott, oh Gott, also es geht für mich eigentlich gar nicht. Und hier, als die dann zum ersten Mal anfingen zu singen, ich bin relativ jungfräulich in den Film rein, wie gesagt, ich wusste von den Shakern nichts. Und dann dachte ich, ja, stimmt, habe ich mal gehört, dass die singen und ekstatisch tanzen. Und dann kamen aber immer mehr solche Nummern und da dachte ich, wow, das ist ja wie ein Musical und ist irgendwie doch kein Musical, weil das irgendwie anders ist, als man das normalerweise in einem Musical gewohnt ist. Also das fand ich eine sehr bemerkenswerte Filmerfahrung, weil es die mit der Konvention geht und die Konvention trotzdem bricht irgendwie. Weiß ich, ging euch das auch so? Miriam, was hast du gedacht?
Ich fand es sehr spannend, weil die Szenen sehr, sehr lang waren und man das aushalten musste und gar nicht mehr gewöhnt ist. Wir kennen, dass das alles ganz schnell geht und auf einmal singen die halt ein ganzes Lied und tanzen da die ganze Zeit dazu und das Lied wird auch nicht unterbrochen oder es wird anderes gezeigt, sondern das ganze Lied, während die tanzen. Man hat vielleicht mal so einen Outfitwechsel auf diesem Schiff, der so ein bisschen an Instagram erinnert, finde ich. Aber ansonsten ist man die ganze Zeit dann auch in dieser Szene. Und ich glaube, was ich spannend fand an diesen Szenen war die Kameraführung, weil die war, fand ich, völlig unerwartet. Und hat es dann ein bisschen nochmal aufregend gemacht oder auch irritierend. Ich glaube, es war sowohl irgendwie mitfühlend als auch abstoßend.
Ich fand es ganz spannend. Ich habe ein bisschen was zu dem Kameraaspekt auch gelesen in einer Review. Ich glaube, es wurde auf 70 Millimeter gedreht. Und einer von den Review-Menschen oder von den Kritikern, die was dazu geschrieben haben, haben gesagt, so diese Perspektive, so diese 360-Grad-Perspektive oder so auch dieser Blick von oben, den wir häufig haben auf die Tanzenden, dass man eigentlich bei diesen Kameraperspektiven das eben ultra gut ausleuchten muss, damit es gut funktioniert. Und gleichzeitig hat die Person geschrieben, war nie das Gefühl da, dass das inszeniert ist, sondern man hatte nie das Gefühl, dass es ausgeleuchtet und inszeniert, sondern es hat sich so unmittelbar das Gefühl übertragen, man ist Teil oder schaut gerade wirklich einer Gemeinde 1700, was weiß ich, in diesem Gottesdienst zu. Also so diese Natürlichkeit und dieser Realismus, mit dem diese Szenen, obwohl sie natürlich super durchchoreografiert sind, irgendwie gedreht oder dargestellt wurden, auch mit dieser besonderen Kameraarbeit, führen irgendwie trotzdem dazu, dass man nicht das Gefühl hat, man ist in einem Film, sondern man ist in diesem Gottesdienst und schaut den Menschen irgendwie bei ihren Tanzchoreografien zu.
Ja. Ja, und eine andere Besonderheit, die man natürlich unbedingt erwähnen muss, ist Amanda Seyfried, die Hauptdarstellerin ist. Also
so
die
krass.
Spielt Ann Lee und sie spielt unfassbar intensiv, finde ich. Also das ist schon eine Wahnsinnsleistung und so diese diese Figur einer, ich sag's mal, tanzenden Seherin dir irgendwie nahe zu bringen, so dass du auch mit ihr mitfühlst. Und also ich finde, die spielt saugut, hat dafür ja auch eine Golden Globe Nominierung bekommen und ich finde völlig zu Recht, das ist wirklich ein ganz intensives Stück, was sie da. Also manchmal hat man das Gefühl, sie ist diese Person. Mhm. Ne? Also es ist ja manchmal bei Schauspielern so, da denkst du, ja klar, ja, der spielt die Rolle gut. Aber es gab irgendwie keinen, also ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, das ist diese, ich sehe diese Figur. Also ich sehe diese Person. Ja, also wirklich ganz, ganz stark.
Ich glaube, es wurde auch danach viel diskutiert, warum sie quasi auch keine Auszeichnung bekommen hat und noch nicht mal nominiert war für den Oscar, weil ich finde auch, es ist einfach so eine krasse schauspielerische Leistung, die auch manchmal, also auf einer ganz anderen Ebene, aber es hat mich schon auch an The Revenant und Leonardo DiCaprio erinnert, weil das ist auch so ein Film, wo es ganz viel um seine schauspielerische Leistung geht und man ihm auch ganz viel beim Leiden zuguckt. Und ich finde auch, in diesem Film guckt man ihr häufig beim Leiden zu. Und das ist einfach so unglaublich erschütternd und schlimm, aber auch einfach unglaublich eindrücklich auf so eine sehr besondere Art und Weise. Das finde ich auch, hätte man mehr honorieren dürfen, ihre schauspielerische Leistung. Ja, aber vielleicht noch zwei, drei Sachen mehr dazu. Regie und Drehbuch sind von Mona Fastwold. Das ist eine bekannte Größe in dem Bereich. Mona Fastwold ist in einer Beziehung mit Brady Corbet, der ja letztes Jahr gerade erst einen großen Coup hatte mit, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von dem Film. Jay, du weißt es doch.
Nee, mir sagt der Name gerade nichts, muss ich zugeben.
Warte,
ich hatte es gelesen.
Ja, genau. Ich bin dran, ich recherchiere.
Ach, okay.
The Brutalist.
Ach, The Brutalist, ja, natürlich.
Genau. Brady Corbet und Mona Fastwold sind eben ein Power-Couple aus Hollywood zu sagen. Und er hat Drehbuch und Regie bei The Brutalist gemacht und er hat aber eben auch im Drehbuch von diesem Film, von Testament of Anne Lee mitgearbeitet. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen. Und die Musik finde ich ist auch sehr speziell, weil es eben auch, du hast es schon gesagt, musical-mäßig unterwegs ist. Ich habe gehört, dass sie sich in den Musiknummern tatsächlich auch an den Worship-Songs der Shaker und Quaker orientiert haben. Also das Musik ist von Daniel Bloomberg und der hat quasi die Vorlagen von Original-Worship-Songs der Shaker und Quaker genutzt und daraus dann eben diese Musical-Nummern entwickelt. Genau, und wenn man dann quasi so ein bisschen allein irgendwie so sich ein bisschen mit den Shakern und Quäkern auseinandersetzt und dann schaut, so wie die getanzt haben, dann haben die auch schon oder sind die sehr versucht gewesen, nah an diesem Tanzstil, glaube ich, auch zu bleiben, der eben gezeigt wird in diesem Film. Genau.
Ja, und der ist, finde ich, auch was Besonderes.
Absolut.
Weil du ja normalerweise, wenn du so ans 18. Jahrhundert denkst, dann denkst du vielleicht eher an so Gruppentänze, die so man tanzt in Reihe und Glied aufeinander zu und tanzt wieder voneinander weg und verbeugt sich mal oder solche Sachen irgendwie, ne? Irgendwie an sowas denke ich. Oder wenn dann noch an irgendwelche Wiener Ballgeschichten, wo man dann Walzer tanzt oder sowas. Aber hier haben wir eine Art von ekstatischem Gruppentanz, der trotzdem eine Art von Choreografie hat, wo sich die Leute immer so auf den Körper hauen und ha, ha rufen und dabei singen und irgendwie so und es machen aber auch nicht alle dasselbe. Also es hat so eine ganz eigene Dynamik, die sehr intens ist, die sehr intensiv ist und die auf jeden Fall, also sowas hat man so noch nicht gesehen, glaube ich. Und trotzdem wirkt es aber auch nicht komplett aus einer anderen Welt. Also ich finde, ich könnte mir hier so eine tanzende Shaker-Gruppe in der Disse zu Trance-Musik total gut vorstellen. Also ne, ich finde, das würde passen. Also das, ne, so Techno irgendwie, das würde passen. Also das kann ich mir, ist nicht weit weg, finde ich. Obwohl das irgendwie doch anders ist, als man das heutzutage macht. Also das.
Genau, also für alle, die das noch nie gesehen haben, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, guckt euch gerne mal so ein Snippet oder ein Schnipsel bei YouTube dazu an. Das ist, wie du sagst, Jay, sehr, sehr speziell mit, ja, den Körperbewegungen, sich auf die Schultern schlagen quasi und immer nach sehr, sehr nach außen gehend und trotzdem irgendwie auf die Gemeinschaft bezogen, sehr choreografiert und trotzdem irgendwie nicht sozusagen für eine Show oder sowas gestaltet, sondern so nach innen gerichtet. Ich finde, der Tanz hat was sehr nach innen gerichtet.
Ja, genau. Sehr gut. Mhm. Und man müsste vielleicht auch noch sagen, weil wir reden jetzt ja immer so, ja, das sind so Musical-Nummern.
Nein,
normalerweise verbindet man mit Musical ja leichte Unterhaltung und man entflieht in dem Musical-Song ein bisschen der Realität in so eine andere Realität. Aber das passt hier halt überhaupt nicht. Also es könnte auch ein Konzertfilm sein. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist, das Wort Musical stimmt und es stimmt halt auch gerade nicht. Also weil es nicht diese typische Musical-Norm bedient von so einem Fluchtvehikel, was man in so einem Film dann hat irgendwie.
Ja, es ist halt eher Worship, ne? Und das Besondere ist ja auch, dass diese Songs, also die Lieder ja dann auch noch den ganzen Film Lieder, ne? Also es kommen ja immer diese Einblendungen mit diesen Chaptern, also this is a song of a girl, this is a song of a woman und this is a song of a mother, was er dann auch zeigt, wie sich eben diese Geschichte entwickelt. Und das fand ich nämlich so besonders, dass man im Film eine Erzählerstimme hat. Und diese Erzählerin lernen wir ja auch nicht kennen, ne? Das ist einfach eine Person, die sich jetzt irgendwie gelernt hat.
Das ist Mary, das ist Sister Mary.
Ja.
Ah, okay. Ja, weil ich habe die ganze Zeit, die habe ich nicht zusammengebracht, die Erzählerstimme und die Figur, die dann vor allem ja am Ende immer mehr zu sehen ist, würde ich sagen. Also die kriegt ja dann immer mehr Anteile so. Und trotzdem fand ich das besonders, weil auch das hat ja wieder Zeit gekostet, ne? Also diese Überschrift auch so einzublenden zu lassen.
Ja.
Bis jeder das gelesen hat und dann kommt das nächste. Aber es fand ich, hatte auch eine Schönheit, dieses Bewusstsein dafür zu.
Es hat so eine ganz, ich finde, das ist total richtig, was du sagst. Und das ist so ein Teil von so einer ganz eigenen Ästhetik, die dieser Film aufmacht. Also diese Ästhetik von der Musik, die eben Worship ist, die auch ganz häufig eben Ausdruck von Religiosität und Glaubensausdruck ist, den Tänzen, die so eine ganz tiefe Innerlichkeit haben und diese Religiosität zum Ausdruck bringen und trotzdem irgendwie eine ganz tiefe Innerlichkeit haben. Diese ganz ruhige Erzählweise, also dass uns die Geschichte eben erzählt wird und wir kriegen immer so, wir tauchen ein in einzelne Momente und gleichzeitig wird uns die Geschichte einfach erzählt, wie so ein Biopic in dem Sinne. Und diese ganz ruhige Art und Weise, diese Frau vorzustellen, deren Leben geprägt war von einer tiefen Gläubigkeit, einer krassen Leidensfähigkeit, einer tiefen Gläubigkeit, in einem tiefen Glauben, einer krassen Leidensfähigkeit und einer, ja, auch einer Überzeugung, dass das, was sie tut, richtig sein wird.
Ja, das stimmt. Genau. Ja.
Ja, ich glaube, das hat mich auch immer mal wieder, ja, nicht irritiert, aber ich fand es bewundernswert und auf der anderen Seite auch vielleicht erschreckend, wie sehr man diesen Visionen auch Glauben geschenkt hat. Also es wird ja nie in Frage gestellt, ob diese Visionen wirklich etwas sind, was sie gesehen hat oder ob das sich wirklich erfüllen wird, sondern es ist ganz klar, diese Vision wird sich erfüllen und diese Vision kommt von Gott. Punkt.
Genau.
Das heißt, die einzige Person, die daran Kritik üben kann, ist die Person, die zuschaut. Und ich würde auch sagen, dass es vielleicht auch dazu einlädt, dass man davon ein bisschen abgeschreckt ist oder irritiert oder verwundert. Ja.
Ja, es ist vor allen Dingen natürlich auch eine Art von Religiosität, die wir heutzutage zumindest im Westen immer ein bisschen mit kritischen Augen betrachten, ne? Ich sag mal so, diese Shaker, also kann man schon sagen, dass das mindestens ein Vorläufer so von der pfingstlich-charismatischen Spiritualität sind. Und durchaus weiß ich auch, dass der Name En Lee ab und zu in diesen Kreisen vorkommt als eine Art Großmutter. Ne? Also es ist nicht genau dasselbe, es ist schon klar. Das hat sich dann irgendwie anders entwickelt, aber man findet schon manches wieder, ne? Also dieses Gott spricht zu mir, diese Visionen, die man hat und wo dann einfach aufgrund dieser Visionen Dinge getan werden, wo der normale Mensch sagt, ja, bist du dir wirklich sicher? Würdest du da nicht nochmal drüber nachdenken wollen? Nein, Gott hat mir es gesagt. Und eben auch dieses eher ekstatische, diese ekstatische Spiritualität. Genau, und dazu kommt sogar auch, dass die Pfingstbewegungen mit die ersten waren, die Frauen auf die Kanzel gelassen haben. Also auch hierin hat die Anne Lee ist zumindest eine Art von Vorschattung, könnte ich mal sagen, dieser Bewegung. Genau. Aber was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich was dazu sagen zu dem Ding, dass uns das aber auch befremdet. Weil wir mit dieser Art von, gerade wir eher rationalistisch orientierten Menschen, mit dieser Art von Frömmigkeit oft, also ich zumindest fremdel. Und auch, ich meine zumindest in Europa viele Leute damit fremdeln.
Du hast jetzt schon zwei Dinge, oder wir sind jetzt schon so ein bisschen thematisch eingestiegen. Du hast schon zwei Dinge angeteasert, Jay. Sonst hätte ich jetzt gefragt, was ihr so für Themen mitgebracht habt. Aber das wären ja tatsächlich schon zwei Dinge, über die man nochmal ein bisschen ausführlicher reden könnte. Einmal so ein bisschen, ja, die Vorreiter der pfingstlerischen Gemeinden und auch die Frage nach, ja, diesem Befremden, was einen manchmal überfällt, wenn man wahrnimmt, dass da einfach Dinge für wahr gehalten werden heutzutage, wo man eben als zuschauende Person sich denkt so, dass da niemand mal nachfragt. Aber auch, wie ich finde, so diese ekstatische und körperliche Form von Religiosität, das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend als Thema, weil wir in dem Film nochmal mehr erfahren, dass es eben bei den Shakern auf der einen Seite eben um diesen sehr körperlichen Ausdruck von Religiosität und Glaube geht und gleichzeitig leben Shaker ja zölibatär, das heißt quasi ohne, dass sie eben in Ehen gemeinsam leben, sondern so diese Form von ehelicher Gemeinschaft wird bei denen aufgelöst. Vielleicht auch ein Grund, weshalb es nur noch drei von denen gibt.
Genau.
Und eben so, sozusagen diese andere körperliche Seite des Menschen mit Sexualität und Familie und sowas eben dann da zum Beispiel gar keinen Raum hat in dieser religiösen Gemeinschaft. Aber ja, genau. Also so, ihr seht schon, es gibt ganz viele Themen, über die man reden kann oder in die man einsteigen könnte in Bezug auf diesen sehr besonderen Film.
Ja, und ich meine, du hast das ja gerade so erwähnt, aber man muss es sogar noch mehr spezifizieren. Sexualität wird im Grunde als die Ursünde begriffen. Ja. Also Anne Lee, es gibt eine beeindruckende Szene, wo sie sagt, und dann habe ich Adam und Eva gesehen und habe gesehen, wie Adam mit Eva, sie drückt es anders aus, also schläft, und da wusste sie, das ist sozusagen der Grund von allem Übel, was in der Welt ist. Und das ist natürlich schon auch ganz schön krass, so, weil ich sag mal so, die rennen jetzt nicht rum und verurteilen irgendwelche verheirateten Menschen. Aber die Idee ist, wenn du auf unserem Weg Gott begegnen willst, dann geht das nur zölibatär, weil Sexualität ist nicht richtig. Also wir müssen uns davon befreien quasi. So, und das ist natürlich in unseren Ohren schon sehr merkwürdig. Auf der anderen Seite, wenn man an die katholischen Kirche und zölibatäre Priester und Mönche und Schwestern und Nonnen denkt, ja, dann ist das im Grunde ja auch nichts anderes. Also es ist jetzt auch nichts dem christlichen Glauben komplett Fremdes, zumindest dem kirchlichen Ausdruck von christlichem Glauben. Aber ich glaube, uns als Protestanten, ich finde das doof. Also ich war so ein Augenblick, wo ich gedacht habe, also jetzt die Verteufelung von Sex, das ist ja auch wieder doof irgendwie.
Aber ich finde es ja spannend sozusagen, sorry, so diese Diskrepanz eigentlich, dass ja die Körperlichkeit nicht verteufelt wird. Also wir haben jetzt nicht irgendwie diesen Dualismus von Geist und Fleisch, irgendwie der Geist ist billig, aber das Fleisch ist schwach. Also wir haben nicht den schlechten Leib und der Körper ist etwas Böses und nur der Geist ist wie wichtig, sondern der Körper ist ja auch Ausdruck des Glaubens, besonders in deren Tänzen und in dem Gesingen und in den Gottesdiensten. Gottesdiensten. Also es ist nicht dieser klassische Dualismus, sondern der Körper hat auch seinen Sinn und Zweck, nur sozusagen der Koitus, der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, das ist der Aspekt, der wo er in Liedern sagen würde, das ist das ultimativ Böse. Aber es liegt nicht irgendwie an der Körperlichkeit des Menschen per se.
Ja.
Miriam, du wolltest was sagen.
Ja, ich glaube, dieses Thema Reinheit, was auch ja hier damit sehr dolle verbunden wird und dieses, dass man neu geboren wird, wenn man dessen sich irgendwie entsagt und hat mich so ein bisschen an Auferstehung und neuer Leib und so erinnert, ne, die man irgendwie dann bekommt, wie eine Art zweite Taufe, ne, wenn man sich dann dafür entscheidet, dann führt man ein besseres Leben. Und ja, also es hatte auf jeden Fall mehr als nur schwierige Elemente. Auf der anderen Seite, diese Vision, die sie hat, passt ja zu dem Anfänglichen, dass sie das sowieso abstoßend fand. Also selbst bevor sie in der Ehe war und so, das hat ja zu ihrer Linie gepasst. Da könnte man ja auch einfach fragen, okay, vielleicht, ne, war sie auch einfach asexuell, wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Und ich glaube, am Anfang hat man das vielleicht noch mehr so hingenommen, okay, die leben jetzt so, die machen das so, die sind anscheinend damit zufrieden. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo dann ja auch Familien dorthin kommen und die Eltern dann quasi getrennt werden, weil die Ehe wird ja dann ja aufgelöst oder nicht mehr vollzogen, wie auch immer. Und dann fragt ein Kind nach der Mutter und es wird so verstanden, dass sie nach Mutter Anne fragt. Dabei fragt sie nach ihrer eigenen Mutter. Und das, ich habe das Gefühl, da wird es immer kritischer zum Ende hin, dass man dann immer mehr mitbekommt. Oder sind Szenen dabei, natürlich braucht dieses Kind ihre Bezugsperson, unabhängig von jetzt dem Geschlecht. Und ja.
Aber wenn ich da jetzt nochmal einhaken würde, finde ich auch spannend. Es gibt ja diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das finde ich insofern auch spannend, als dass es natürlich viel gemeinschaftlicherer Aspekt, Kinder zu erziehen und Kinder großzuziehen. Also Kinder nicht bloß als Kinder von einem Vater und einer Mutter, die eben nur dafür verantwortlich sind, sondern Kinder als Kinder einer Gemeinschaft, in der es viele Menschen gibt, die sich verantwortlich fühlen. Also ich bin voll bei dir, Miriam, so dass es irgendwo auch Vater und Mutter gibt und Hauptbezugspersonen geben muss. Und gleichzeitig zu sagen, so, wir leben in einer Gemeinschaft, in der nicht nur zwei Menschen verantwortlich sind, sondern in der unterschiedliche Menschen eine unterschiedliche Verantwortungsrolle für die Kinder, die da sind, übernehmen können. So, und wir haben das ja auch schon angesprochen, dass dieser Film auch viel mit Visionen zu tun hat und vielleicht auch mit Utopien, also Vorstellungen davon, wie es sein könnte. Und das ist ja auch, finde ich, was immer wieder diskutiert wird. So die Frage nach Verantwortungsgemeinschaft und wie sehen eigentlich Lebensformen in 50, in 100, in 150 Jahren aus, wenn immer weniger Kinder geboren werden, die Menschen irgendwie immer älter werden und die Menschen sich auch fragen, in welchen Formen von Gemeinschaften man zusammenlebt. Und das ist jetzt noch gar nicht vorgekommen, aber zumindest um es einmal gesagt zu haben, die Shaker waren auch sehr berühmt, jetzt kommt so ein ganz, ganz komischer Nebenzweig, für ihre Holzmöbel.
Stimmt. Ja.
Die haben besondere Holzmöbel gebaut. Und das ist, glaube ich, aber auch so ein Teil von deren Werten, von deren Gemeinschaftswerten. Also große Verantwortung für die Kinder, für die Menschen, die in dieser Gemeinschaft leben, aber eben auch sehr viel Fleiß, sehr, sehr hohe Arbeitsmoral. Das ist auch was immer wieder gezeigt wird in dem Film. Also, dass diese Gemeinschaft einfach sehr klare Werte hat, die in diesen Gemeinschaften dann auch gelebt werden und da ihren Ausdruck finden. Genau. Kleiner Exkurs zu.
Gut, und es ist ja so eine Kommune quasi, ne? Leben in einer Kommune. Es gab dann auch mehrere in ganz Amerika, quasi mehrere Shaker-Kommunen, die dann eine Art Bauernhof und Werkstätten und alle solche Sachen hatten und wo die alle eben zusammen lebten. Ich bin ja bei sowas immer einerseits fasziniert, weil ich irgendwie denke, ja, das ist schon irgendwie ein sehr alternatives Leben, was die führen, ein sehr alternativer Lebensstil und auch christlich finde ich ein ansprechender alternativer Lebensstil. Also und auch für die damalige Zeit, ne? Wie gesagt, dass Frauen in der Leiterschaft sind. Also ich meine, da sind die Shaker definitiv Vorläufer der Emanzipationsbewegung. Das kann man gar nicht anders sagen. Und also finde ich schon spannend, finde ich toll. Und gleichzeitig befremdet es mich auch. Ich denke dann immer an so Jim Jones und Jonestown irgendwie, ne? Französisch Guayana, ihr erinnert euch, diese Selbstmordsekte, die sich Ende der 70er Jahren das Leben genommen hat. Daher kommt der Spruch, don't drink the Kool-Aid, weil die sich mit Arsen versetztem oder Zyankali versetztem Kool-Aid quasi das Leben genommen haben. Und es ist halt immer so, ne, wenn sich solche Gruppen dann auch um bestimmte Personen scharen, da wird mir immer ein bisschen anders. Ich habe dann auch so bei manchen Szenen in dem Film musste ich an eine Doku denken, die ich mal über Bachmann und Sannyasins gesehen habe, wo du auch so diese körperliche ekstatische Seite hast. Und das ist überhaupt nicht dasselbe, ne? Also ich finde, diese Ann Lee wird schon auch als eine beeindruckende Person dargestellt und die kippt auch nicht richtig weg, wie man das so von Sektierern kennt. Und trotzdem gucke ich mir das an und denk irgendwie, ich kenne einfach dann sozusagen tatsächlich dann wiederum aus dieser pfingstlich-charismatischen Welt, die ja also eine gewisse Ähnlichkeit zu dieser Spiritualität haben, wo ich es x-mal gesehen habe. Nicht unbedingt, dass es bei Jonestown endet, aber wo es immer wieder kippt, wenn sich Leute um einen Propheten scharen und der dann sozusagen eine besondere Macht kriegt und so. Naja, wie dem auch sei. Also ich finde, ich weiß auch nicht, ich bin da ein bisschen ambivalent, habe da irgendwie ein bisschen meine Not mit solchen Gruppen. Und gleichzeitig finde ich sie faszinierend.
Ich habe drei Gedanken, die ich dazu kurz teilen möchte. Ich glaube, das ist natürlich auch immer voll von den Zeiten geprägt, in denen wir leben. Und man muss auch einfach sagen, dass wir gerade in einer Zeit leben, die sehr geprägt von so einzelnen, in dem Fall weißen, männlichen Führungspersonen sind, die einfach durch autokratische Gewalt sehr viel umsetzen, was einfach nicht gut ist. Das hat jetzt nichts mit religiösen Führern zu tun und trotzdem erleben wir eben wieder, dass auch von diesen Personen Religion instrumentalisiert wird und zu ihren Gunsten genutzt wird oder instrumentalisiert wird. Und das, finde ich, bringt schon auch immer so einen Beigeschmack mit, wenn man sowas sieht, dass man eben weiß oder gerade aktuell einfach auch erfährt in der politischen Weltlage, was so einzelne Personen mit viel Macht oder viel Charisma eben auch Schlechtes tun können in der Welt. Deswegen bin ich da voll bei dir, Jay, und musste auch an eine Dokumentation denken, die es auf Netflix gibt. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich glaube, sowas wie Pray and Obey, wo es auch um eine Religionsgemeinschaft, Sekte in Amerika geht. Ich weiß leider gerade nicht, welche genau. Aber wo es eben auch darum geht, dass der Führer dieser sektenähnlichen Religionsgemeinschaft da auch zu einem sehr charismatischen Menschen wird, der dann eben das auch zu seinen Gunsten nutzt und das eben auch zu Ungunsten besonders der Frauen in dieser Gemeinschaft geht. Und als letzten Punkt noch, ich habe ein Zitat gefunden von Mona Fastwold, also der Regisseurin und der Drehbuchautorin. Und sie schreibt, ich halte Ann Lees Ideen nicht für bindend, aber ich denke, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, wie sie mit Empathie und Freundlichkeit führte und einen Raum schaffen wollte, in dem alle gleich waren. Männer, Frauen, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Also das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, dass es ihr darum ging, auch so alternative Leitungskonzepte vielleicht auch durch diesen oder mit diesem Film und mit dieser Figur von Ann Lee so auch dem etwas entgegenzustellen, was wir vielleicht gerade auch in der Welt erleben, zu sagen so, hey, es geht auch anders und es gibt Frauen, die in der Leitung sind und die es schaffen, auf andere Art und Weise zu leiten und einen Stil oder eine Form zu finden, die sehr speziell ist und auch sehr exklusiv. Also man muss sich schon auch überlegen, ob man da Mitglied werden will sozusagen. Aber ich glaube, in diesem System dann doch sehr, ja, sehr fair oder sehr, ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber
sah zumindest so aus, ja.
Ja, ja. Finde ich auch. Ja, also wenn man sich dazu entscheidet, in diesem System zu sein, dann in diesem System ja doch sehr für die Menschen, die da drin sind, etwas Gutes wollend. So, vielleicht am ehesten. Miriam.
Ja, ich glaube, neben dieser Gütergemeinschaft und der Gleichberechtigung, die ja, finde ich, besonders ist, nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern man hätte ja auch sagen können, sie ist zwar eine Frau, aber ist ja egal, weil sie ist ja Gott und deswegen machen wir es trotzdem so, wie wir es kennen, gibt es ja auch noch diese Gewaltfreiheit, die Andy total wichtig ist. Und das ist ja nicht nur verzichtet vielleicht auf Gewalt oder das wäre nicht so gut, sondern es ist ja wirklich eine radikale Loslösung davon, selbst wenn man angegriffen wird. Und deswegen würde ich dir, Jay, vielleicht ein bisschen widersprechen, ob die Figur ein bisschen kippt, weil als sie diesen letzten Angriff, den wir sehen, haben und William dann ja nicht nur verwundet, sondern auch stirbt, bekommt sie ja auch Demenz. Ich weiß nicht, ob als Folge dessen, aber ich hatte schon den Eindruck, weil das ihr Bruder war, mit dem sie aufgewachsen ist, vielleicht auch einer der nächsten Menschen von ihr. Und den hat sie einfach gebraucht und der geht weg. Sie dreht nicht durch, ist klar, ne? Sie macht auch das alles weiter. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist der Kipppunkt für diese Person, dass ihr liebster Mensch nicht mehr da ist, sich nicht verteidigt. Und ich glaube, er ist es ja dann auch, der auch noch sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also auch irgendwie eine sehr, ja, verrückte Szene im Sinne von, die werden dermaßen angegriffen und es wird die ganze Zeit betont, aber macht nichts, aber macht nichts. Und dann verliert sie ihren Bruder. Mhm. Ja.
Aber sie
Und du hast das so gedeutet, dass sie quasi daran zerbricht.
Ja, weil sie sitzt ja dann auf dieser Bank und denkt, William lebt noch. Und das ist ja direkt die Szene nach diesem Gewaltangriff. Ist ja natürlich eine eigene Interpretation von mir, aber ich würde schon sagen, das hat was mit ihr gemacht.
Auf jeden Fall.
Aber insofern ja kein, also ein persönlicher Kipppunkt, aber ja kein Kipppunkt für sie als Führerin dieser Gemeinschaft. So, also es ändern sich dadurch ja nicht die Regeln für die anderen oder sowas, sondern es ist einfach für sie ein einschneidendes Erlebnis, weil sie danach nicht mehr der Mensch ist, der sie vorher war. So. Genau, aber ja.
Na gut, ist aber in der Hinsicht dann auch sehr realistisch. Ja, ne? Das fand ich irgendwie auch gut. Also es wird nicht irgendwie verklärt, so nach dem Motto, oh, wir leben hier so das Jesus-Leben und alles picky-packy und juhu und es kommen immer mehr Menschen und werden gläubig, schließen sich unserem Glauben an, was ja tatsächlich auch passiert. Aber ne, dabei hätte man ja stehen bleiben können. Mhm. Aber der Preis ist durchaus hoch, wenn man so ein Leben führt. Das zeigt der Film eben auch. Und eben dann auch nicht so eine Heiligenverklärung, keine Ahnung, sondern tatsächlich lässt sie das nicht ungezeichnet zurück. Und sie stirbt mit 48, was ja durchaus recht früh ist, noch einigermaßen jung ist. Und also das fand ich wiederum, nicht wiederum, das fand ich gut, weil das sozusagen realistisch aufgemacht hat, was so eine Art von Leben in dieser Zeit, so eine Art von Glauben und auch intensiver Glauben unter Umständen für einen Preis kostet.
Ich fand das schon krass. Ich habe dann so gedacht, so ich bin 35, die Frau ist einfach mit 48 gestorben und hat einfach in der Zeit so viel erlebt und ihren Glauben auch so krass gelebt, dass, also, das wäre eigentlich genug für doppelt so viele Jahre gewesen, so gefühlt von dem, was man in diesem Film erzählt bekommt. Und unabhängig davon, dass das, glaube ich, inhaltlich nicht meins gewesen wäre, habe ich so gedacht, ich hätte das nicht erleben wollen. Also auch so die Intensität eben, mit der sie ihren Glauben lebt, ist schon krass, auch beängstigend, finde ich teilweise so.
Ich habe mich am Schluss ein bisschen gefragt, kann man den Film ohne theologische Vorkenntnisse schauen? Versteht man das oder lässt man sich dann davon irritieren, wer sind die Quäker, wer ist diese Church? Ne, es kommen so viele Begriffe vor. Oder denkt ihr, man könnte das trotzdem gucken und weiß eben nicht, was die Begriffe bedeuten vielleicht und kann trotzdem ein gutes Erlebnis haben?
Na gut, du siehst halt eine Glaubensgemeinschaft. Mhm. Ne, wie die entsteht und was die ausmacht. Du verstehst vielleicht nicht jeden theologischen Bezug, aber du guckst quasi aus der Ferne durchs Fernrohr so einer religiösen Gemeinschaft zu. Und das ist ja unter Umständen schon ganz spannend. Wie war es denn bei dir im Kino? Du sagst ungefähr 20 Leute, das werden ja nicht alles theologisch gebildete Menschen gewesen sein. Was war dein Eindruck, wie die so auf den Film reagiert haben?
habe ich mir tatsächlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube auch, dadurch, dass der Schluss so besonders ist, also ich würde sagen, eines der besondersten Sachen am Film, für mich zumindest, ne, diese Stille, die man aushalten muss, auch beim Abstammen, dass einfach nichts kommt, weil es eben, ja, also es ist ja zum Zerreißen, diese Stille, die wir ja ganz, ganz selten auch nutzen als Stilmittel, war ja nicht so ein reger Austausch und juhu, und jetzt gehen wir hier raus, ja, klar, sondern genau. Es war schon nachdenklich. Und ich glaube, das war auch bei den meisten so. Also ich glaube, es ist jetzt keiner rausgegangen und hat den Film abgehakt.
Ja, ja, ist ja irgendwie trotz aller Fremdheit auch ein beeindruckendes Leben, was man da sieht. Und eine eindruckende Persönlichkeit. Also mindestens eine beeindruckende Persönlichkeit. Genau. Wie seht ihr denn das? Ich würde, eine Frage beschäftigt mich so als eben theologisch interessierter Mensch schon. Also, ich weiß nicht, immer wenn Leute sagen, ich bin der Christus, da kriege ich komische Gefühle. Also da denke ich immer irgendwie, ja, wie kommst du denn dazu zu denken, dass du der Christus bist, ne? Und wie gesagt, da bin ich wieder bei Jim Jones, der hat das auch gemacht, und überhaupt kommt das Insekten immer wieder vor, dass du irgendwann irgendwie so eine, jemand die Rolle übernimmt von, das ist jetzt der Heilsbringer. Und das war hier ja auch. Also ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich mit all dem weniger gefremdelt, weil ich gedacht hätte, okay, bisschen andere Form von Religiosität, ist aber auch eine andere Zeit, und ja, das Zölibatäre, ach ja, muss das sein, aber okay, machen die halt so und so. Aber ich merke immer, wenn sich so einzelne Personen übersteigert werden oder sich selber übersteigern, aus meiner Perspektive, weil ich einfach das nicht glaube, dass irgendwer der neue Christus oder die neue Christa ist. Das weiß ich auch nicht. Das befremdet mich immer. Wie geht euch das?
Christa ist ja auch so ein ganz furchtbarer Frauenname übrigens, finde ich.
Christa, ne?
Weiß ich nicht. Christa macht nichts auf.
Ich dachte nur gerade, ja. Was ist die weibliche Form von Christus? Dachte ich Christa.
Oder Christine.
Oh. Christine. Okay.
Ich finde deinen Befremden nachvollziehbar. Ich finde, das Relevante ist ja immer, was danach passiert. Also wenn jemand sagt, ich bin der Christus oder ich bin Christine, dann tangiert mich das ja erstmal gar nicht so viel. Also dann muss mich das erstmal gar nicht tangieren, wenn jemand sich selbst überhöht oder davon ausgeht, oder eine Person sagt, sie hat die und die Vision gehabt, dann muss das ja noch nicht zwingend Auswirkungen auf mich haben. Und jetzt wären wir wieder beim Kipppunkt. Ich finde, der Kipppunkt ist immer dann da, wo das, was diese Menschen für sich beanspruchen, nämlich vielleicht eine Deutungshoheit zu haben oder ja eben eine Deutungshoheit zu haben für eine Gemeinschaft, für eine religiöse Gemeinschaft, dann ist da der Kipppunkt, wo es für mich, wo ich merke, über diese Deutungshoheit wird Macht in einer Art und Weise ausgeübt, die der Gemeinschaft, die für die Gemeinschaft nicht gut ist oder nicht förderlich ist oder zu Ungleichheit oder Hierarchien führt, die ja zu Ungunsten einzelner Personen oder Personengruppen sind. Das ist ja jetzt sehr, sehr abstrakt ausgedrückt, aber also Jesus ist ja auch eine Person, die in dem Sinne sowas für sich beansprucht hat. Und was hat Jesus aber gemacht? Jesus hat nicht gesagt, so und so, das sind die richtigen Formen, so müsst ihr euch zusammenrotten, dann ist das gut, oder schließt den und den aus, oder das sind die richtigen, die Erwählten, sondern er hat es ja quasi umgekehrt. Er hat sich immer ja denen zugewandt, die grundsätzlich eher benachteiligt wurden, die eher ausgestoßen wurden, die quasi in dem System, was es vorher schon gab, eigentlich am untersten Rand war. Und da hat er versucht, das System zu unterlaufen mit dem, was er gelebt hat und wie er gelebt hat. Und ich finde, bei ihr ist es jetzt so eine Mischform tatsächlich. Also zum einen stellt sie gewissermaßen Regeln auf, indem sie sagt, ja, so zölibatär, weil da kommt die Ursünde her. Das ist, finde ich, schon krass, das zu sagen. Und gleichzeitig stellt sie aber damit auch, oder das gehört ja eben irgendwie auch dazu, die Gleichheit von Mann und Frau und Kindern, aber auch Menschen, Person of Color etc., also stellt auch irgendwie so eine Gleichheit der Menschen her, die unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, ja, wie auch immer, Hautfarbe etc. da ist. Und deswegen finde ich, dass bei ihr ist so eine ambivalente Geschichte, weil sie auch eben sozusagen das System, was zu dem Zeitpunkt herrscht, nämlich eine ganz klar patriarchal strukturierte Gesellschaft. Wir sehen Szenen, wo Sklaven verkauft werden, als sie in Amerika ankommen. Das ist für sie ganz klar, das geht nicht. Also das, da werden Menschen ausgegrenzt und verkauft und das, so geht es nicht. Also da wendet sie sich quasi ganz bewusst gegen dieses System, was nicht gut ist und sich auch gegen die Menschen wendet oder eben Menschen abwertet. Und gleichzeitig eben dieser Aspekt, wo man sagt, die und die Art und Weise zu leben ist die richtige. Das ist der Moment, wo ich dann ähnlich wie Jay davor bin, immer sag so, ja, weiß ich jetzt nicht, so.
Ja, weil es dann so absolut ist, ne? Also ich habe mich jetzt bei deiner Frage, Jay, gefragt, wurde denn je gesagt, dass sie der neue Christus ist? Ich meine ja. Nicht, das wurde ja,
doch.
Ja, wurde das so gesagt?
Wurde genau so gesagt, ja. Also das okay. Steht sogar in deren Papieren. Also die Shaker glauben, dass Christus,
so.
Dass Jesus Christus in Envy zum zweiten Mal auf die Erde gekommen ist.
Ja, aber nicht in dem Film, oder? Also da wird es umschrieben, aber also auch gesagt, indem man eben sagt, Gott kam einmal in Gestalt eines Mannes, nämlich Jesus, und dann eine Frau, und dann jetzt bist du das. Aber Christus oder so ist ja kein Begriff, der mit ihr jetzt da in Verbindung gebracht wird. Und dann ist sie ja auch nicht Schwester, was wir vielleicht ja erwarten würden. Ne? Jesus, der vor allem ja in einem frommen Kreis der Bruder ist, dann wäre sie ja die Schwester. Aber nee, sie ist die Mutter. Also irgendwie eher bei Gott, wenn wir dann noch klassisch bei dem Vater bleiben. Und ich fand irgendwie, wurde dann ja auch gesagt, männliche und weibliche Aspekte. Dadurch hatte das für mich eine Schönheit. Irgendwie in der Theologie wäre ja auch irgendwie, wenn wir jetzt daran glauben würden, eine schöne Vorstellung, es kommt irgendwann nochmal die Christa, ne, wie ihr sie genannt habt. Und trotzdem ist es genau das, diese Absolutheit, die eben dort die Rolle einnimmt, die natürlich sehr zu problematisieren ist und eben auch dafür spricht, dass es sich da um eine Sekte handelt. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde, dieser Film hat ja auch Lust gemacht, sie kennenzulernen, oder? Also ich wäre jetzt schon neugierig, da mal in Gottesdienst zu gehen oder mit der mal eine theologische Debatte zu führen oder
absolut.
Einfach mal gut. Zu sagen, hey, und wie betest du eigentlich und wie machst du das? Fände ich total spannend. Und ich glaube, dieser weibliche Aspekt, er findet sich ja auch in so fiktiven Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Brandneue Testament, wo um die kleine Schwester von Jesus geht, die dann nochmal ein Testament macht. Das finde ich generell einfach eine schöne Idee. Auch wenn es Fiktion ist, in dem Fall jetzt mag ich diese Schönheit einfach. Als Frau vielleicht auch.
Nee, ich meine, ich mochte auch den Gedanken total gerne. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass ich diesen Gedanken schön fand, ja. Auch in dem Film, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat und dass deswegen Gott eine weibliche Seite hat und daher der Gedanke nahe liegt, dass Christus, wenn er das nächste Mal auf die Erde kommt, als Frau kommt, weil er ja als Mann schon da war, sozusagen. Den Gedanken fand ich schön, ja. Den fand ich nachvollziehbar und ja. Auch irgendwie ein schöner Grundsatz. Also es ist kein religiöser Satz, den ich jetzt so, also den ich als theologische Glaubenswelt gerne glauben möchte, weil es ja meinem Glauben entspricht, dass in Gott Männliches und Weibliches ist und so weiter. Genau. Die Schlussfolgerung finde ich eine schöne Anekdote, eine schöne Legende quasi, aber nicht, finde ich dann wiederum komisch, wenn es dann irgendeine konkrete Person ist. Da reicht mir einer oder eine. Also das. Ich will damit nur sagen, also ne, ich fremdel immer noch damit, wenn irgendwer daherkommt und sagt, hallo Leute, ich bin's, ich weiß es, macht's so, wie ich's euch sage.
Aber ist ja auch spannend, ne? Weil das ist ja auch eine Form von Glaubensbegrenzung, wenn wir sagen, Das ist jetzt so fertig. Die Art und Weise, wie sich Gott zeigt, ist jetzt mit Jesus Christus fertig. So. Also als wenn Theologie etwas wäre, was in dem Sinne fertig und abgeschlossen ist und wir uns jetzt immer nur noch an dem orientieren, was wir vielleicht mal persönlich erlebt haben, aber auch was uns irgendwie Kirchenväter vor was weiß ich wie vielen Jahren in dem Sinne vorgegeben haben und uns quasi auch der Freiheit berauben, Gott
in anderen Personen oder in anderen Formen auf dieser Welt nochmal zu erleben. Ich will das gar nicht, wir müssen das gar nicht groß aufmachen. Ich verstehe, was du meinst. Immer dieses so, sich so irritiert sein, wenn eben jemand sowas für sich beansprucht. Und gleichzeitig wollte ich jetzt nur nochmal dafür plädieren, auch eine gewisse Offenheit gegenüber neuen religiösen Erfahrungen zu haben und der Form und Art und Weise, wie sich Gott wie uns in der Welt zeigen kann.
Amen. Ja, also es ist ja so. Also sonst wäre es ja irgendwie schade. Und bei Kirchenvätern musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bei der ganzen Sexualethik schon sehr an Augustin gedacht habe. Und
total. Total.
Ja, genau. Aber deswegen ist es vielleicht gut, dass wir das nicht nur haben. Ja.
Und wie gesagt, um nochmal zu so jemanden wie Jim Jones zu kommen, das ist auch jemand, der total sozial war, super soziale Projekte gemacht hat, sich für Gleichberechtigung von POCs eingesetzt hat und so weiter und so fort. Also eigentlich so einer, der unserer linken Seele so richtig, ne, wo wir sagen, yay. Und dann hat er aber auch gesagt, dass er Christus ist und dann hat er alles Mögliche gemacht und am Ende hat er seine Leute halt vergiftet. Also ich will damit nur sagen, manchmal ist dann auch immer die Frage, keine Ahnung, Jim Jones in den 60ern war bestimmt nicht so dramatisch wie Jim Jones Ende der 70er. Nun ist Andy, also ohne die jetzt mit dem vergleichen zu wollen, ich will einfach nur sagen, wenn Menschen quasi diese Rolle bekommen, ja, dann kann das sehr schwierig enden.
Ganz kurz noch als Einschub, bevor wir zu unserer letzten Frage kommen. Wir reden nämlich jetzt auch schon ein bisschen länger. Passt auch gerade zu dem, was du gesagt hast, Jay. Ich hatte ja vorhin von dieser einen Dokumentation von Netflix berichtet. Die heißt Keep Sweet, Pray and Obey. Und da geht's um die Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Also
Mormonen.
Ja, genau, Mormonen. Und einen bestimmten Mormonenführer quasi, der da in dieser Dokumentation ja die Hauptrolle nimmt, weil er nämlich genau das so ein bisschen getan hat, wovon du jetzt gerade gesprochen hast. Und das ist, genau, also Keep Sweet, Pray and Obey. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, herzliche Empfehlung, das bei Netflix zu schauen. Gut, letzte Frage. Wem würdet ihr den Film empfehlen?
Neugierigen, die aus der eigenen Bubble raus wollen, die aushalten wollen, einen Ausflug machen wollen und was ganz Neues erleben wollen.
Ich würde Ihnen Menschen, die Interesse an Geschichte haben und Religion, also an Geschichte und Religion haben, empfehlen. Ich würde Ihnen auch Leuten empfehlen, die verstehen wollen, wie Religion so tickt und wieso wir heutzutage, ne, ich habe das im Vorgespräch ja gesagt, es ist ja super spannend, dass es so einen Film heutzutage gibt über diese Splittergruppe einer Splittergruppe quasi, ne, ist ja irgendwie, hätte man auch nochmal drüber reden können, woran das wohl liegt, warum das gemacht wird, aber wir leben natürlich in einer Welt, in der Religion wieder wichtiger wird und wieder auch intensiver und auch herrschaftlicher, sage ich jetzt mal. Und ich finde, in dem Film kriegt man zumindest eine ganz interessante Perspektive auf diesen Themenkomplex. Und wie gesagt, kann manche religiöse Phänomene aus der heutigen Zeit durchaus besser verstehen. Und man kriegt aber schon auch eine Alternative geboten, weil es eben nicht dieser herrschaftliche von oben nach unten Weg ist, den Religion heutzutage wieder gerne einschlägt. Also alle Leute, die Interesse an Religion und Geschichte haben, ich glaube, das könnte spannend für euch sein.
Ich würde noch ergänzen, auch alle Menschen, die sich mit Religion oder Theologie und Feminismus auseinandersetzen. Also alle Menschen, die da irgendwie nochmal eine andere Perspektive, eine weiblichere Perspektive auf so Religion, Religionsgemeinschaften einnehmen wollen. Das kann ich auch empfehlen. Ist, glaube ich, auch spannend, nochmal diesen Blick dann quasi mehr einzunehmen.
Jo.
Gut.
Das wär's, oder?
Mhm. Mhm. Schön.
Dann vielen Dank, Miriam, dass du mit dabei warst. Danke
für die Einladung.
Hast du noch eine Abschlussbotschaft an unsere Zuhörenden? Was machst du so in der nächsten Zeit? Wo findet man dich, wenn man sich für dich interessiert? Wenn man gedacht hat, hoch, die hat ja eine tolle Stimme. Ne? Wo, findet man dich?
Ich bin auf Instagram zwischen Himmel und Hölle. Da könnt ihr ja mal schauen, mir auch da schreiben und ansonsten auf den YouTube-Kanal. Ja.
Sehr gut. Genau. Also wenn ihr Julia, genau, ich war bei YouTube, wenn ihr Miriam gerne mal ein Bild zu Miriam sehen wollt, dann zwischen Himmel und Hölle und auf dem YouTube-Kanal von hier. Schaut doch gerne mal vorbei bei ihr.
Genau, und ansonsten sehen wir oder hören uns vielmehr wieder in einem Monat.
Genau.
Mal gucken, über welche Serie oder welchen Film wir dann sprechen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Zeit und schüttelt euch mal wieder ein bisschen.
Shakt mal eine Runde, genau.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. RefLab.